große FM4-Bühne am Donauinselfest.
Mit
Milky Chance.
Hallo da draußen, wir sind Milky Chance.
Simba.
Avec.
Hallo, ich bin Avec.
Portrait of Tao.
Milo mit einem Inklusionskonzert für junge Menschen mit Behinderung.
Mai glaubt, es wird richtig gut.
Und Red Bull Symphonic.
Johann Strauss 2025 Edition.
Mit Carmine Crooked, Christian Kolonowitz und den Wiener Symphoniker.
Wow.
Wie immer.
Bei freiem Eintritt.
Wir senden live von der
FM4-Bühne am Donauinselfest.
Am 20. Juni. Alle Infos online bei uns.
At Radio FM4.
Game. Podcast.
Mit Robert Glashüttner und Rainer Siegel.
Hereinspaziert hier in den FM4 Game Podcast, eure Rundschau über die große Welt der Videospielkultur. Mit Rainer Siegel, hallo Rainer.
Und Robert Glashüttner, hallo Robert, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, es ist diesmal eigentlich ein bisschen eine Premiere, weil wir reden diesmal über wahnsinnig viele Spieletitel. Es gab ja wahnsinnig viele Ankündigungen und wir reden über eine ganz riesige neue Konsole. Und deshalb gibt es von uns eigentlich gar keinen Beitrag, den wir euch vorstellen.
Es gibt keine Zuspieler, wie man das ja in der Medienfachsprache vielleicht manchmal sagt. Das heißt, wenn ihr uns öfter hört, wisst ihr, dass wir manchmal ja Beiträge direkt aus dem FM4-Radioprogramm spielen, also Rezensionen zum Beispiel, die gelaufen sind. Heute haben wir keine Zeit dafür hier im Game-Podcast. Heute müssen wir jede Minute und jede Sekunde dafür uns nehmen, live hier für euch zu sprechen über das Aktuelle. Der Rainer hat schon erwähnt, es gibt eine neue Konsole und zwar die Nintendo Switch 2. Die meisten, oder ich würde eigentlich raten, alle vielleicht bis auf zwei Personen, die das zufällig hören, die zufällig irgendwie reingestolpert sind in den Game-Podcast. Hallo an euch. Haben es vielleicht noch nicht gehört, es gibt eben ein neues Nintendo-Gerät. Und das ist immer Grund für viele, viele Menschen, sich zu freuen, egal was es ist. Es ist irgendwie wurscht, Hauptsache Nintendo. Es ist auch eine Freude und das ist mir wichtig zu erwähnen am Anfang dieser Sendung, weil ich weiß von euch einigen, dass ihr euch denkt, ihr findet uns ganz cool, aber wir sind immer so negativ. Nicht immer. Aber es ist wichtig zu sagen, wir wollen euch eure Freude nicht nehmen, um Himmels Willen. Wir wollen einfach kritisch sein. Wir haben natürlich Meinungen, manchmal auch starke Meinungen, aber wir können sie hoffentlich auch immer untermauern. Und das ist quasi so der Disclaimer zu dem, was wir jetzt über die Switch 2 verlieren wollen. Ich war nicht sehr begeistert über das Gerät. Ich habe es für FM4 besprochen, ausführlicher auf FM4OF.at und natürlich auch im Radio darüber gesprochen, in der Morningshow und so weiter. Jetzt wollen wir hier noch einmal in deep hineingehen. Rainer Siegel ist kein großer Fan von der Konsole allgemein, aber ihr habt ja eine Switch in der Familie oder mehrere?
Eine, genau.
Aber das ist eigentlich ein Gerät, was ihr, ich will jetzt nicht sagen lieben gelernt habt, aber wo du sagst, das funktioniert gut, oder?
Ja, absolut. Also ich muss ein bisschen klarifizieren jetzt. Ich bin kein Fan von, es ist nicht so, dass ich kein Fan von Konsolen allgemein wäre, aber es ist halt meine Sozialisierung mit Videospielen, kommt halt eher von der PC-Seite her, würde ich mal sagen. Ich besitze durchaus inzwischen jede Menge Konsolen und auch einige Nintendo-Konsolen inzwischen. Ich bin aber auch nicht das, was man so Nintendo-Fanboy nennen würde. Ich bin auch kein Sony-Fanboy, kein Xbox-Fanboy. Ich glaube, da liegt ein bisschen vielleicht sogar der Konflikt begraben in diesem Fantum. Das ist ja etwas, was die Konsolenhersteller über Jahrzehnte eigentlich kultiviert haben. Diese emotionale Verbundenheit mit diesem Produkt eigentlich, mit dieser Produktkultur, die damit einhergeht. Und ich glaube, man kann sagen, ja, eigentlich ist Nintendo der letzte Last Man Standing, was das betrifft. Weil ich glaube, so Sony und Xbox, ja, bei beiden hat sich's ja ein bisschen verwässert. Es gibt wenig Exclusives mehr für die Geräte. Das ist nicht mehr der Grund, warum man sich eine PlayStation oder eine Xbox kauft, weil es halt die Spiele sonst woanders nicht gibt. Bei Nintendo ist das nach wie vor so. Aber ich glaube, ich nehme schon ein bisschen was vorweg, das ist vielleicht ein bisschen gerade am Aufweichen, weil ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass es einen Nintendo-Konsolen-Launch gegeben hätte, der von so wenigen Exclusives und von so wenigen Ausnahmetiteln aus Nintendo-Hand irgendwie geprägt war, wie der Launch der Switch 2.
Das ist ein Punkt. Vielleicht kommen wir noch kurz zurück zu dieser alten Konsolen-Logik, Rival Consoles, wie man das ja im Englischen oft bezeichnet hat, was ja eben auch, wie du gesagt hast, gepflegt wurde von den Konzernen, von wegen so, wir sind die Coolen, nein, wir sind die Coolen und dann springe die KonsumentInnen auf das auf und unter Anführungszeichen nicht bekriegen sich gegeneinander, aber sticheln gegeneinander an. Da ist es natürlich doof, irgendwie auch nett, wenn man sagt, man mag halt dieses Ding besonders gerne und so weiter und so fort. Tatsächlich ist es so, dass Nintendo eben jetzt die einzigen sind, die exklusiv ihre Spiele nur auf ihren hauseigenen Geräten veröffentlichen. Es gab, das ist auch interessant, Mitte der 2010er Jahre aber eine Phase, wo Nintendo sich geöffnet hat, allerdings nur für kurze Zeit, für so ein paar wenige Jahre, wo es auch einige Spiele für Smartphones gab, wo man das ausprobiert hat.
Free-to-play-Spiele sogar, muss man dazu sagen.
Genau, wobei ich glaube, es gab einige so Premium-Zahlungen, wo man dann sagt, man gibt jetzt quasi 11 Euro für Super Mario Run. Das ist, glaube ich, eh das erfolgreichste Spiel gewesen für Smartphones. Gibt es übrigens immer noch. Und dann hat man alles freigeschaltet. Okay, fair enough. Diese Zeit ist aber auch vorbei. Das heißt, das war nur so ein paar Jahre, wo das Nintendo probiert hat und dann wieder zurückgekommen ist zu dem alten, zu der alten Konsolenlogik. Sprich, wenn ihr Nintendo-Spiele spielen wollt, wenn ihr die Marios, Zeldas und so weiter spielen wollt, müsst ihr quasi zu uns kommen und unsere Geräte kaufen. Das ist jetzt mit der Switch 2 natürlich wieder so. Und wie du sagst, Rainer, es gibt, und das ist ein Ding, was ich sehr, sehr kritisiere, es gibt eigentlich keine interessanten First-Party-Spiele. Es gibt Mario Kart World. Das ist durchaus okay. Ich mag Mario Kart. Die meisten mögen Mario Kart. Es ist aber auch nicht so, dass ich mir denke, Wahnsinn, endlich ein neues Mario Kart. Ich meine, Mario Kart 8 wurde ja wirklich lange ausgeschlachtet mit DLCs und auch irgendwelchen Race Packs und so weiter. Gut, okay, warum auch nicht? Das hat ja funktioniert. Man muss ja nicht immer ein neues Ding nachliefern, à la NHL 95, NHL 2005 und so weiter. Ihr kennt das eh von den Sportspielen. Aber ja, es ist halt, ja, jetzt kann man halt auch, jetzt gibt's ein paar neue Modi. Es gibt den Free-Roam-Modus, wo man halt querfällt ein.
Nur im Singleplayer, aber das war eine große Enttäuschung.
Ja, also es ist eh cool, ne? Aber es ist quasi so, ist das jetzt der Riesenburner? Ja, sagen wahrscheinlich einige von euch. Ich denke mir so, es ist natürlich ein tolles Spiel, es ist ein Mario Kart, aber was kommt noch? Ansonsten gibt es eigentlich First Party zum Release, gab es nur die Nintendo Welcome Tour. Das ist eine Tech-Demo, wie sie es auch gab bei der oder gibt bei der PS5, wo es ja Astros Playroom gibt. Astrobot ist ja auch ein Spiel, das letztes Jahr rausgekommen ist, ein großer Erfolg, ein sehr, sehr nettes Jump'n'Run, wo immer wieder noch neue Inhalte hinzugefügt werden. Jetzt übrigens wieder angekündigt, dass wieder einiges dazukommt. Und das war gratis. Das heißt, es ist mit jeder PS5 beigeliefert. Da geht es natürlich darum, die PS, also es ist natürlich eine Markenbindung, es geht darum, die tollen Features deiner PS5 kennenzulernen mit dem Astrobot. Das ist aber durchaus nett und das Spiel ist auch wirklich nett. Das ist so ein Jump'n'Run, was man ein paar Stunden spielen kann und wo man halt quasi durch das Innenleben der PS5 läuft. Das gibt es jetzt für die Switch 2 auch mit dieser Welcome-Tour. Ich hatte ja die Freude, in Berlin zu sein, weil da gab es auch eine große Präsentation von der Switch 2 Ende April. Und das war ein Titel, der mich besonders interessiert hat, weil man auch so, diese Tech-Demos sind meistens ganz lustig, aber die ist auch verwässert durch Seltsamkeiten. Also wo man so Minispiele spielt, die absurd sind, wo es darum geht so, jetzt musst du dir dieses Video, diese Animation ansehen und mir sagen, waren das 40 Frames per Second oder waren es doch 120 Frames per Second? Denkt man, das ist der Content, mit dem ihr mich locken wollt.
Ja, und noch dazu, es kostet etwas.
Es kostet, und das ist die Kirsche auf der Torte, es kostet 10 Euro und das war auch hat auch einiges an Aufregung verursacht, aber natürlich nicht so viel Aufregung, dass die Nintendo-Freunde und Freundinnen sagen, sie würden das Gerät boykottieren. Gut, muss ja auch nicht sein. Aber eben, und es peilen sich die Dinge halt so an. Es sammelt sich so an. Was mich auch zum Beispiel ein bisschen ärgert, ist, dass es beim Kauf des Gerätes, es gibt ein Bundle mit Mario Kart World. Das kostet ein bisschen über, glaube 520 oder 510 Euro. Und dann gibt es eben die normale Variante, wo nur die Konsole drin ist. Und da ist tatsächlich nur die Konsole drinnen. Mit einem Controller, also einmal links, einmal rechts und einem Netzteil. Das ist es. Du kriegst nichts dazu, du kriegst keinen Voucher, du kriegst kein Testabo für Nintendo Online, was ja auch was kostet. Die Social Features kann man ja auch nicht einfach so nutzen, da braucht man ein Abo. Das ist nicht teuer, aber trotzdem kostet es was. Du kriegst nichts mitgeliefert. Und das ist ja auch, wenn man denkt so, ja, die machen das halt so, die können das halt machen, es ist Nintendo. Das ist so ähnlich, wie wir auch wissen, dass ja die meisten Nintendo-Spiele First Party, also die direkt von Nintendo kommen und entwickelt werden, ja fast auch nie reduziert werden im Preis. Die kosten ja auch jahrelang dann immer noch 50 Euro. Und das sind so Sachen, wo ich mir denke so, da kann man schon ein bisschen kritisch sein, oder?
Ja, ich glaube, du hast einen Artikel geschrieben mit dem Titel die Switch 2 ist ein durchschnittliches Upgrade. Und ja, Das hat, glaube ich, sogar zu ein, zwei erbosten Zuschriften an die Redaktion geführt. Wir haben es vielleicht schon ein bisschen jetzt raushören können. Ich glaube, man ist enttäuscht, wenn Nintendo das Minimum liefert. Das Minimum, was abgeliefert wird, ist schon gut. Da kann man sich nicht beschweren eigentlich. Dann kann man sagen, okay, das ist jetzt das, was man erwartet hat. Es ist eine neue Konsole. Sie ist natürlich hardwaremäßig eine Generation weiter. Es gibt keine groben Schnitzer oder man kann jetzt nicht sagen, okay, das Ding ist jetzt irgendwie auf eine gewisse Art und Weise nicht das, was man erwarten hat dürfen. Aber, und ich glaube, das ist natürlich auch, das ist die Kehrseite dieser großen emotionalen Fanbindung an Nintendo, die sich jetzt bei uns so ein bisschen hier in Enttäuschung Luft macht. Man ist von Nintendo eigentlich doch wirklich anderes gewohnt oder man erhofft sich anderes von Nintendo. Denn wenn ich dran denke, die großen Sprünge, die Nintendo eben immer wieder vorangetrieben hat, wenn ich nur dran denke an die Wii, die wirklich mit Bewegungssteuerung tatsächlich hier eine wirkliche tolle Revolution eingeläutet hat, was Spiele betrifft. Oder die Switch, die eben diesen großen Handheld-Boom mehr oder weniger mitbegründet hat eigentlich. Wenn man das anschaut und natürlich auch, wenn man in der Geschichte zurückblickt, mit Game Boy etc., wo immer wieder Nintendo mit neuen Formfaktoren, mit neuen tollen Ideen einfach der Konkurrenz gezeigt hat, dass sie eigentlich ein ganz anderes Spiel spielen, als die, die halt immer wieder nur das neue Gerät rausgebracht haben mit ein bisschen, ja, wie hat Henry Ford gesagt, der Erfinder des Autos, schnellere Pferde statt Autos, dann ist man eigentlich, glaube ich, zu Recht ein bisschen ja underwhelmed, was das jetzt ist, weil das ist einfach dasselbe nochmal, ein bisschen schneller, ein bisschen größer. Und ich muss auch sagen, ja, okay, das ist jetzt die Nintendo Switch Pro.
Und interessanterweise setzen viele Leute, die Nintendo jetzt verteidigen, auf das Thema Technik. Und das war ja eigentlich nie der Kern einer neuen Nintendo-Konsole oder generell einer Nintendo-Konsole. Man hat ja immer die quasi unter Anführungszeichen Fanboys und Girls von der Konkurrenz, also von PlayStation und Xbox, haben sich immer darüber lustig gemacht. Naja, die Switch oder welches Gerät auch immer, die können technisch ja nichts. Das ist ja alles nur eine Spielerei. Naja, die Wahrheit war natürlich, dass Nintendo sich ja in Sachen Experiment und in Sachen Verspieltheit und in Sachen Design waren die ja die Königinnen und Könige. Ja, eben, das war ja das Element immer, das Ding von Nintendo. Und jetzt plötzlich geht's darum, dass das irgendwie ein neuer Ryzen-Chip ist und das ist cool und eigentlich ist das so wie bei einem iPhone, da gibt's jetzt noch eine Iteration und das fühlt sich so gut an. Ich denke mir so, wo sind wir hier gelandet? Nicht dort, wo Nintendo begonnen hat, als es vor über 40 Jahren das NES entwickelt hat. Ich finde das schade, weil ich eigentlich Nintendo ja immer mochte und ich auch ein großer Mario-Fan bin und so weiter und so fort. Aber wie wir ja wissen, wie wir oft sagen, es ist nicht verkehrt, kritisch zu sein. Dazu muss es nicht uns zwei bedürfen, sondern das kann jeder und jede machen. Ja. Zu sagen, man kauft das jetzt mal nicht.
Ich finde es ja auch irgendwie ein bisschen seltsam oder halt vielsagend, dass halt zum Launch der Switch 2 jetzt tatsächlich die großen Titel, die halt in gewisser Weise in Ermangelung von eigener IPs, die jetzt da irgendwie eben nicht da sind. Es gibt kein neues Zelda, es gibt kein neues Mario außer Mario Kart.
Es gibt diese Updates, ne? Also genau, es gibt diese Switch 2 Versionen, wo man, wenn man das schon besitzt, zum Beispiel Breath of the Wild für die Switch 1, zahlt man, glaube ich, 10 Euro.
Ein durchschnittliches Upgrade, wie du gesagt hast.
Und kriegt dann wieder was technisch Tolles. Oh, das ist aber flüssiger, mehr FPS. Ja,
immer, was ich gerade sagen wollte, der Punkt ist, das Schräge dran ist, man hat hier jetzt wirklich eine neue Nintendo-Konsole und irgendwie, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, das Argument, sich die zu kaufen, ist jetzt, Cyberpunk 2077 auf der Nintendo-Konsole spielen zu können. Und wenn man da eine Sekunde drüber nachdenkt, dann fällt einem vielleicht auf, das ist vielleicht nicht das, wofür Nintendo steht eigentlich oder wofür man jetzt sich ausgerechnet eine Nintendo-Konsole kaufen müsste. Denn im Ernst, wenn man Cyberpunk 2077 spielen hätte wollen die ganze Zeit, dann hätte man jetzt nicht auf Nintendo warten müssen, so lange, bis das geht. Das ist auch schon wieder ein Spiel, das einige Jährchen auf dem Buckel hat. Das soll jetzt nicht irgendwie den Reiz schmälern, eben diese Spiele endlich auch auf Nintendo spielen zu können. Ja, ist gut, ihr habt alle meinen Segen, das zu tun, sind immer noch gute Spiele. Aber es ist halt, wie du gesagt hast, es ist ein bisschen weniger als das, was man von Nintendo sich erhofft hätte und was man sich erwarten hätte können. Aber ich füge jetzt gleich was an, was euch hoffentlich ein bisschen tröstet und beruhigt. Ich möchte jetzt auch nicht das Kind mit dem Bart ausschütten. Da kommt sicher noch was. Das ist jetzt, sind Early Days. Es ist vielleicht auch zu viel erwartet. Und vielleicht fallen wir da genau gerade in diese Kapitalismusfalle auch hinein. Immer sofort vom Neuesten die größte Revolution sofort zu erwarten. Haben. Das Ding ist jetzt da. Es ist neu. Ich kaufe mir es sofort am Launchtag, stell mich an um Mitternacht, pack's zu Hause aus. Wo ist meine Revolution? Inflation, wo ist sie jetzt? Ein bisschen Geduld ist vielleicht auch für uns angebracht. Es kommen sicher die großen Titel, das Weihnachtsgeschäft kommt. Ich glaube, im Herbst werden dann wahrscheinlich die ersten großen Brocken ausgeliefert. Man darf auch nicht vergessen, es gibt ja gerade sowas wie eine kleine Handelskrise, sagen wir es mal so ganz euphemistisch. Es kann durchaus auch sein, dass das ganz gut ist, dass es diesen großen langsamen Polster gibt, der halt jetzt irgendwie uns noch ein bisschen davon abhält, gerade jetzt sofort schon die großen Mega-Burner hier zu erwarten. Macht nichts. Der Launch Day, der ist jetzt vorbei. Jetzt kommen noch wahrscheinlich einige Jahre, in denen die Switch 2 noch beweisen kann, dass sie was auf dem Kasten hat. Das glaube ich schon, dass sie das schaffen wird. Aber wie gesagt, es ist halt nicht eine Revolution, wie es die Wii war. Es ist keine Revolution, wie es die Switch war. Es ist halt, wie ich vorher gemeint habe schon, es ist die Switch Pro. Und ich persönlich, ich bin da genau auf deiner Seite, Robert, ich bin auch kein Technik-Heini eigentlich. Das heißt, ich freue mich zwar, wenn meine Spiele laufen, aber mir persönlich, ihr müsst jetzt ganz stark sein, mir ist es wurscht, ob das Ding jetzt in 40 FPS läuft oder 45 oder 60, ob es jetzt 8K oder 4K oder irgendwelche K hat. Das ist mir eigentlich eher alles wurscht, weil mich das Kulturgutspiele mehr interessiert. Und da liefert die Switch 2 momentan noch nicht so viel ab, wie man es gerne erwartet hätte und wie man es halt vielleicht von Nintendo gewohnt ist.
Ich habe ja in meiner Bubble ein bisschen herumgefragt, von wegen, was ist denn eure Motivation gewesen, jetzt schon eine Switch 2 zu kaufen zum Launch? Und ich habe ein paar Mal das Argument oder die Begründung gehört, naja, ich kaufe es mir gleich jetzt, weil irgendwann werde ich mir eh eine kaufen. Das ist übrigens noch das, wie ich sehe, die Switch 2 wird bestimmt ein kommerzieller Erfolg werden und früher oder später werden wahrscheinlich auch wir eine haben.
Ja, mit dem Grund kann ich auch schon einen Sarg kaufen, den brauche ich sicher auch irgendwann
das
mal,
ist
oder?
Eben, aber ich finde schon das Argument irgendwie schräg zu sagen, naja, ich kaufe es mir jetzt gleich, weil irgendwann brauche ich es eh, wenn man denkt, das steht da nur herum und ich hab dann Super Mario Kart und denke mir nach zwei Tagen, ja, es ist nett, kostet dann 520 Euro. Naja, wie auch immer, das Argument war auch von wegen, naja, die Nintendo-Konsolen wären nicht billiger. Also ich verstehe das ja auch, dass man irgendwie diese Motivation feiert und sich einfach gerne freut. Und wie gesagt, nochmal, wir wollen euch diese Freude nicht nehmen, aber es ist auch immer wichtig, glaube ich, zu sagen, was ist vielleicht nicht so cool an dem Ganzen. Und Nintendo kommt einfach nicht sympathisch weg bei dieser ganzen Kiste. Wie gesagt, Preis ist hoch, gut, das kann man auf die ganzen Preiserhöhungen schieben. Es gibt überhaupt keine Goodies beim Kauf. Sie verkaufen die Spiele, die wir eh schon haben, noch einmal und so weiter. Egal, sei es wie es sei,
die Switch 2
ist da. Die Gamecards, das stimmt, gut, dass du das sagst. Das ist ja auch interessant. Ist ein bisschen untergegangen, oder? Es gibt ja, das ist ja grundsätzlich cool. Nintendo setzt weiterhin auf physische Datenträger. Es gibt diese Gamecards, die es bei der originalen Switch schon gab. Die gibt es jetzt wieder. Die sind jetzt rot und die alten sind schwarz. Da kann man sie gut unterscheiden. Aber das Interessante ist, dass die roten, also die Switch 2 Gamecards, oft überhaupt keine Software drauf haben oder vielleicht nur ein Teil des jeweiligen Spieles. Und dann muss man die Karte in die Switch 2 stecken und dann den gesamten Download eben starten, der übers Internet logischerweise funktionieren muss. Das wird auch ein bisschen verschwiegen von Nintendo. Also wurde eher so ein bisschen herausgefunden. Das ist jetzt nichts, womit man natürlich Promotion macht, logischerweise. Aber auch immer denkt so, naja, entweder ihr macht es oder ihr macht es nicht. Man könnte ja auch so wie Xbox oder PlayStation sagen, hier ist das Gerät mit dem Card-Slot und hier ist das Gerät ohne, das, wo es nur Downloads gibt.
Ja, ich muss jetzt sagen, ich würde das sogar, oder korrigiere mich, wenn ich mich jetzt hier täusche, aber ich finde das trotzdem jetzt insofern immer noch besser, als zu sagen, wir verzichten ganz auf physische Datenträger, weil das Argument für viele, für mich inklusive, einen physischen Datenträger zu kaufen, ist ja nach wie vor, dass ich die Möglichkeit habe, zumindest theoretisch, dieses Ding dann weiter zu verkaufen. Das heißt, diesen Zweitmarkt irgendwie trotzdem noch zu haben, zu sagen, okay, es kostet zwar das neue Zelda jetzt immer noch 80 Euro oder was es halt kosten wird, aber wenn ich es durchgespielt habe oder wenn es mir nicht so gefällt, kann ich es immer noch irgendwo verkaufen, auf viel haben oder sonst irgendwo und dann habe ich ein bisschen von dem Geld zumindest wieder zurück. Oder ich kann es günstig kaufen von wem anderen, der sich denselben Gedankengang gemacht hat. Dass das immer noch geht, finde ich, ist ein Entgegenkommen gegenüber dem, was die Menschen eindeutig wollen. Nintendo hätte ja jetzt auch einfach sagen können, okay, ja, ist halt so, deal with it, es ist so. Don't you guys have phones? Das ist eben hier nicht passiert, dass in Zeiten von Patches, die so groß sind wie das ganze Spiel eineinhalb Mal, dass das halt nicht auf Ewigkeiten nach dem Cartridge-System funktionieren wird, dass das ganze Spiel für immer und ewig auf dem einen Teil oben ist, das man irgendwann kauft, ja, das finde ich jetzt nicht so ausgewöhnlich.
Ist vermutlich auch, du hast recht, vermutlich auch wirklich technischen Limitationen geschuldet. Und es stimmt, es ist, glaube ich, meines Wissens auch so, dass eben diese Cartridges, die man kauft und wo man den Rest dann eben runterladen muss, nicht lizenzgebunden sind an einen Account oder an ein Gerät. Sprich, man
ja, sonst wären sie ja sinnlos.
Man kann es, sonst wären sie, naja, gut, kann man auch machen, oder? Aber ich bin, ja, wir sehen uns zu 95-99% sicher, dass das funktioniert. Okay. Übrigens, eine positive Sache und eine andere positive Sache ist auch, dass zum Beispiel die Controller der originalen Switch auch für die Switch 2 funktionieren.
Ja, wenn sie noch funktionieren.
Ich habe das probiert mit dem Redaktionsgerät, das uns von Nintendo zur Verfügung gestellt wurde, einen Tag davor. Das war ein bisschen so ein kleiner Aufreger, dass, glaube ich, wirklich alle JournalistInnen das Gerät, also egal wie wichtig das Outlet jetzt war, das jeweilige Medium, nur, glaube ich, ein oder zwei Tage vor dem Release bekommen haben, weil es irgendwie einen großen Patch gab von der Systemsoftware und Nintendo das irgendwie nicht riskieren wollte, dass die JournalistInnen dann irgendwas mit der alten Software spielen. Deswegen war das alles sehr kurzfristig. Das hat sogar dazu geführt, lustige Anekdote, dass auf Eurogamer.net so ein Protest-Review stattgefunden hat. Wir haben die Switch zwar nicht rechtzeitig bekommen, deswegen machen wir jetzt eine Review des Virtual Boy aus dem Jahr 1995. So trotzig, ja, muss man vielleicht nicht sein.
Ja. Wie viel Prozent hat er bekommen?
Ich glaube, so viel, it's an okay console, war irgendwie so das Fazit, glaube ich. Der Text war tatsächlich lang, also es war, der Gag wurde tatsächlich ausgewälzt.
Das neue Radiohead-Album, okay console.
Ja. Genau, aber jedenfalls die alten Switch-Controller gehen auch auf der Switch 2. Ich habe das probiert in so einer kleinen Spielerunde am Tag vor dem Launch, wo wir eben das Gerät bekommen hatten, schon für FM4, und das hat super funktioniert. Ich habe mir dann gedacht, Mario Kart, da kann man jetzt mit 24 Leuten gleichzeitig spielen. Ich habe mir gedacht, ich werde jetzt alle meine Switch-Controller irgendwie Nein, man kann leider nur bis zu 4 Controller lokal verbinden. Also auch ein bisschen schade. Das wäre cool gewesen, wenn man das plötzlich, 10 Controller verbindet.
Ja, wie spielt man das im Switch-Screen dann? Im Split-Screen?
Das ist die Sache.
Nicht durchdacht.
Das ist, keine Ahnung. Ich möchte zum Abschluss dieses Switch 2 Rants, oder nennen wir es besser, Switch 2 Analyse, noch eine Sache einwerfen, und zwar: Wenn ihr euch jetzt denkt, aber es gibt ja nichts so wie die Switch. Nintendo sind die einzigen, die das machen, familienfreundlich, diese Controller, die man ein- und anstecken kann, jetzt auch mit Magneten, und wo das alles easy ist und gemütlich und cool und klein und FreundInnen und Kinder und so weiter. Ja, aber das Steam Deck oder generell diese Decks, diese PC-Decks, also diese tragbaren PCs, Spiele-PCs quasi.
Die Kinder
quasi,
der Switch, würde man sagen, oder?
Sind ja eigentlich die Kinder der Switch, und die sind auch super geeignet als Ding, was man an den Fernseher ansteckt. Ich habe das bei mir, also ich habe mein Steam Deck eigentlich fast immer fix am Fernseher montiert. Wenn ich auf einen größeren Urlaub fahre, nehme ich sie immer manchmal mit, aber ansonsten steht sie immer da beim Fernseher. Und man kann an Steam Deck oder an jedes Deck, glaube ich, auch viele Controller anstecken über Bluetooth. Also ihr könnt das super als Alternative für die Switch verwenden, wenn ihr sagt, jetzt ist es mir vielleicht für die Switch 2, ist es mir noch zu viel, zu teuer, es gibt noch zu wenig, was, wie gesagt, meine Meinung ist, ich habe mir privat auch noch keine gekauft. Ja, da kann man, und viele, viele Spiele, natürlich nicht Mario Kart, aber viele andere Spiele, kann man auf dem Steam Deck super am Fernseher zu mehr spielen.
Jein, ich stimme dir zu. Ich finde auch das Steam Deck wirklich eine sympathische Hardware, haben wir hier öfters schon gesagt, aber ich glaube, das große Argument für Nintendo ist immer noch einfach trotzdem die Einfachheit, die es halt mit sich bringt. Man kann das Ding wirklich fast jedem empfehlen. Das schafft jeder irgendwie zu konfigurieren, zu machen.
Im Steam Deck muss man nichts konfigurieren.
Das sagen wir als Auskenner. Im Steam Deck muss man zumindest sich einen Steam-Account einrichten etc. Das heißt, es ist durchaus nicht so. Also wir unterschätzen die Hürden hier wahrscheinlich.
Wenn man gar keinen Steam-Account hat, genau, und gar keine Spiele, ist es
vielleicht... Nintendo hat nach wie vor trotzdem einfach den Vorteil, dass es die niedrigste Einstiegsschwelle ins Konsolengaming überhaupt bietet, würde ich mal jetzt so sagen. Und das möchte ich auch jetzt gar nicht kleinreden. Nintendo ist nach wie vor, also eben, das ist Tough Love, die von uns hier irgendwie gegenüber Nintendo kommt. Es ist natürlich, wir mögen es ja beide, aber man muss vielleicht gerade auch seine Schatzis an hohen Ansprüchen messen. Insofern, ich werde mir sicher noch zulegen, vielleicht ist das ein Weihnachtsgeschenk, das ich mir und meiner Familie heuer machen werde. Momentan sehe ich halt einfach keinen Grund dafür.
Für die Switch 2. Ja, genau. Ich auch. Und meine zweite Alternative, die ich euch anbiete, die auch in meiner Webstory steht, wenn ihr, falls ihr noch alte Nintendo-Hardware habt am Dachboden oder sonst wo, nehmt sie euch wieder her und steckt sie wieder an. Es ist total lustig, wieder mit der Wii zu spielen, mit dem N64 zu spielen und so weiter, oder mit dem klassischen NES oder Super NES. Auch auf Online-Auktionsplattformen kann man die auch teilweise immer noch eher günstig kaufen. Es ist lustig und macht Spaß, und dann denkt ihr euch, Das mache ich jetzt ein bisschen, ein paar Wochen vielleicht, ein paar Monate möglicherweise.
Der antikapitalistische Game-Podcast hier tatsächlich.
Ja, vor allem mit Mario Kart. Weil die Mario Kart sind ja, ich rede jetzt nicht von den Super-AuskennerInnen, ich zähle mich überhaupt nicht dazu, aber für Casual Mario Kart-SpielerInnen ist es total cool, wenn man das vom GameCube spielt oder so. Übrigens, GameCube, vielleicht das noch abschließend. Wenn man das Nintendo Online mit dem Erweiterungspaket nimmt, also ein Abo-Service, das man übrigens, wie gesagt, braucht für dieses Game-Feature, diesen Game-Chat. Da gibt es einen eigenen Button am Controller, wo man dann auch, wow, Video-Chatten kann, was ganz Verrücktes. Nein, es ist eh cool, aber wie gesagt, man braucht dieses Abo. Dafür gibt es eben auch jetzt ein Retro-Angebot von Nintendo, nämlich einige ausgewählte GameCube-Spiele. Der GameCube war das Gerät vor der Wii, also in den frühen 2000er Jahren, 2001 ist es, glaube ich, rausgekommen. Gibt es Star Fox und noch ein, zwei Super Mario Sunshine, glaube ich. Aber das ist auch sehr fanlastig, oder? Kauft man sich eine Switch 2, damit man dann Nintendo Online mit Erweiterungspaket-Abo abschließt, um sich dann die vielleicht ein bisschen hochgescalten GameCube-Spiele reinzuziehen?
Ja, hui. Wenn du so sagst, das klingt ein bisschen weird, muss ich schon sagen. Aber no Kink-Shaming hier im FM4 Game-Podcast. Ja, das war unsere wahrscheinlich doch ein bisschen kontroverse Meinung zum Launch der Switch 2. Es ist schon schräg. Ich glaube, es gab ja ein bisschen so durchwachsene Meinungen allgemein dazu. Eben, es wurde schon ein bisschen gefeiert auch, wie es halt so ist, eine neue Konsole, hurra, Nintendo etc. Aber ja, der Enthusiasmus, der ganz große, der blieb dann eigentlich trotzdem ein bisschen aus, muss auch so sein.
Ja, also eben auch die Menschen, die es feiern, haben dann auch gesagt so, ja, super und Mario Kart und so, aber ja, das andere wird eben noch kommen, wie du vorher richtig gesagt hast, Rainer. Ist ja auch würdig und recht, warum auch nicht. Und eben, man muss es ja nicht jetzt kaufen. Übrigens, danke für eure Einsendungen und E-Mails. Wir freuen uns immer über Zusendungen. Solange ihr uns nicht wüst beschimpft, sind wir natürlich für jegliche Kritik immer sehr offen. Das hier ist der FM4 Game Podcast mit Robert Glashüttner und Rainer Siegel. Und wir gehen jetzt zum zweiten großen, oder ich würde sagen noch größeren Thema, weil die Switch 2 ist jetzt schon ein bisschen ad acta gelegt.
Schon wieder eine Blasphemie
fürs
von Glashüttner Robert hier.
Jetzt fürs erste ad acta gelegt, die Switch 2, aber wir werden in den nächsten Jahren noch viel über sie sprechen, würde ich glauben. Showcases ist das zweite große Thema heute im Game-Podcast. Showcases. Und natürlich Demos beim Steam Next Fest. Ihr habt es bestimmt schon gesehen oder gehört. Wir haben es nicht alles uns angesehen, weil das eine Mammutaufgabe wäre, die unser Zeitplan einfach nicht schafft. Es gibt die PC Gaming Show, die Future Games Show, den Summer Game Fest natürlich, den Xbox Game Showcase, Day of the Devs, Wholesome Direct, Women-Led Games und, glaube ich, noch 5, 6 andere.
Ich finde es ein bisschen schräg. Bis vor ein paar Jahren war es ja so, dass das die E3 war, was jetzt hier stattfindet. Das war ein tatsächlich lokalisiertes Event in Los Angeles, bei dem halt sich die gesamte Elektronikbranche, Electronic Entertainment Expo, zusammengefunden hat, um halt die Neuigkeiten quasi vor Fachpublikum und ich glaube auch vor normalem Publikum zu besprechen.
Die E3 war eigentlich eine Fachveranstaltung.
Genau, eine Fachveranstaltung, aber, was war noch anders dann. Und diese Fachjournalisten, die halt dafür bezahlt wurden, dort zu sein, sich das alles anzusehen, die sind dann ausgeschwärmt und haben das an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aufbereitet mitgebracht. Dieser Service-Level ist leider jetzt aus ganz vielen Gründen leider ausgefallen. Und jetzt hat jeder von euch theoretisch die verdammte Verantwortung und Pflicht und Arbeit, sich diesen ganzen ungefilterten Haufen an Industrienachrichten und Marketing-PR-Dings einfach wirklich anzuschauen, um halt irgendwie diese Rosinen sich rauszupicken. Natürlich, das machen jetzt Menschen wie wir auch zu Hause, aber ich glaube, es ist wirklich ein absurder Vergleich, wie das in die, wenn man es vergleicht eben mit dem, wie konzentriert das Ganze auf halt ein paar tausend Quadratmeter auf der E3 damals noch war, vor 10, 15 Jahren, wie es jetzt einfach explodiert ist in hunderte Stunden Content, die halt hier mehr oder weniger gleichzeitig über die Welt ausgekippt werden. Und ich muss eigentlich sagen, ja, es ist vielleicht jetzt eine berufliche Verbitterung oder so, wenn ich es jetzt ganz dramatisch sagen möchte. Aber wer soll das alles ansehen? Das ist eigentlich ist es eine Überforderung, eine dauernde.
Oder? Es ist eine Beforderung und eine Fragmentierung, wie du gesagt hast. Und es ist ein bisschen so dieser Imperativ so, sei doch dein eigener Journalist. Such dir das doch selbst zusammen, weil es ist ja eigentlich wirklich die journalistische Aufgabe, quasi aus den vielen Dingen die relevanten Dinge rauszuholen oder die halt kontextualisiert werden sollen mit einer Sache und so weiter. Das ist journalistisches Arbeiten und das ist eigentlich wirklich das, was man quasi crowdsourced. Es ist eine absurde Situation und das Summer Game Fest wurde immer so quasi als das die neue E3 gefeiert, so einige Jahre. Aber mittlerweile hat sich das ja komplett verselbstständigt, weil halt immer mehr quasi Firmen oder irgendwie Gruppierungen oder was auch immer quasi da drauf springen, bevor die Showcases ja schon losgegangen sind. Wir haben ja letzte Woche schon kurz darüber gesprochen, gab es ja auch schon diese Vor-Showcases. Das heißt, man will dem Ganzen vorgreifen und wenn es eben keine große Instanz gibt, die das Ganze zusammenhält und dafür ist die E3 oder dafür sind ja solche Konferenzen, Veranstaltungen ja eigentlich da.
Das war der Grund, sie zu machen.
Das war der Grund, sie zu machen, dann artet das aus. Ich habe das auch noch erlebt bei der GDC, der Game Developers Conference, die in San Francisco immer stattfindet im Frühjahr. Das ist jetzt auch etwas, was es, glaube ich, immer noch gibt und was es früher gab und was was man nie ganz ausschalten kann, nämlich, dass einige sich denken, einige Ausstellerfirmen, so, wir sind besonders clever, wir zahlen nicht die Gebühr, die notwendig ist für die GDC oder die E3 oder was auch immer, sondern wir halten unser eigenes Event ab im Hotel nebenan.
Also, die Journalisten sind ja schon da, ne?
Der Ansatzschmäh. Und genau, das gibt es immer in einer Weise, aber trotzdem braucht es diese Instanz, damit eben, ja, die es nicht die Journalistinnen nicht überfordert sind, sondern damit eben das Ganze eben wirklich auch kuratiert werden kann und damit es auch in einer vernünftigen Zeit abarbeitbar ist und aufbereitbar ist. Und jetzt, ja, ich meine, wir werden das in die Shownotes auch geben, dieses FM4 Game Podcast. Es gibt zum Beispiel hier zwei Links. Der eine ist gamesrecap.io und der andere ist ein direkter Link zu Steam, wo die ganzen Trailer, die vorgestellt wurden, die Games, die revealed worden sind bei diesen vielen Showcases,
die PC-Games
zusammengefasst wurden. Nein, nicht nur. Die PC-Games im Fall von Steam natürlich. Ja. Ich glaube, bei dem anderen Link, den ich gerade genannt habe, sind auch zum Beispiel eben die State of Play von PlayStation dabei. Aber es ist ein Clusterfuck, kann man, glaube ich, sagen.
Ja, das Schräge dran finde ich ja, es ist wirklich eigentlich nicht mehr kundenfreundlich, sondern es zielt halt auf Kundenüberwältigung ab. Und das ist jetzt halt aus Industriesicht logisch. Wer am lautesten schreit, der bekommt halt die Aufmerksamkeit. Wir sind hier in einer Hype-Industrie. Es geht nur um Aufmerksamkeit, es geht vielleicht nicht mehr so viel ums Vorbestellen, sondern eigentlich nur mehr um die Wahrnehmung, denn das kann das beste Spiel herauskommen, wenn es die Menschen nicht registrieren, dass es da ist, dann geht das halt unter wie ein Stein im Brunnen. Und ich finde es ein bisschen schade, es gab da schon mal bessere Regulative und ich weiß auch nicht, wo soll das noch hinführen, möchte ich jetzt mal hier sagen, weil es metastasiert von Jahr zu Jahr mehr. Wir haben letzte Woche schon darüber geredet, da waren die Vorshows, dann waren jetzt die Hauptshows, dann kommen die Nachshows, dann kommt jetzt noch das Steam Next Fest, über das wir ein bisschen noch reden werden nachher, weil es zumindest sich ein bisschen davon unterscheidet, weil man hier ja hands-on selbst was spielen kann. Das sind halt die Demos, die man in die Hand bekommt. Das andere ist halt die klassische Trailer-Parade, wo halt irgendwie neue Sachen vorgestellt werden, die irgendwann mal kommen, wo halt die ersten Hype-Lagerfeuer angezündet werden, um halt irgendwie fürs Weihnachtsgeschäft schon vorbereitet zu sein. Das hat alles einen gewissen Unterhaltungswert. Ich gebe zu, ich schaue mir auch ganz gern Trailer an. Das sind immer toll gemachte Kurzfilme im besten Fall. Aber grundsätzlich muss man sagen, das ist alles so viel Schall und Rauch inzwischen, dass halt die Spiele, die tatsächlich und wirklich rauskommen, eigentlich unter den Tisch fallen, mehr oder weniger. Vor allem auch, weil das ist ja etwas, was wir schon seit Jahren und immer wieder hier zu Recht beklagen, meiner Ansicht nach. Die Spiele werden besprochen, die werden gehypt, jahrelang bevor sie rauskommen zum Teil, wenn wir an GTA 6 denken. Dann kommen sie raus, dann werden sie rezensiert und bis auf Walkthroughs und Guides und DLC-Reviews gibt's dann nichts mehr drüber, weil dann haben sie ja in gewisser Weise ihre Schuldigkeit bereits getan und die Hype-Karawane zieht weiter, außer es sind Live-Service-Games, aber auch die werden dann ja quasi in der Öffentlichkeit kaum mehr begleitet, weil warum auch, da hat man dann halt sein Stammpublikum, das man halt irgendwie hier ruhig stellt und dauerbeschäftigt. Das alles ist doch irgendwie nicht gesund, würde ich mal sagen. Und ich glaube, das spiegelt sich ja auch im Zustand der Industrie eigentlich auch wieder. Wir wollen trotzdem euch ein bisschen so das mitteilen, was uns aufgefallen ist und was wir interessant gefunden haben an diesem riesen Reigen an Ankündigungen. Weil, ja, natürlich, es ist ja auch schön, etwas gezeigt zu bekommen, was irgendwann mal rauskommt, wenn nicht drüber vergessen wird, das, was schon da ist. Ich muss sagen, die großen AAA-Ankündigungen, ja, die waren eher uninteressant, würde ich mal sagen. Das meine ich jetzt nicht nur, weil wir halt eher die Indie-Köpfe sind, sondern ich glaube, das war auch der allgemeine Tenor. Ein neues Resident Evil wird kommen. Ja, okay. Das 007-Spiel von IO Interactive, das finde ich auch ganz interessant eigentlich. Chronicles Medieval, ein Mittelalterspiel mit Tom Hardy irgendwo in der Hauptrolle, auch ganz okay. Aber ich glaube, so die kleineren Spiele, die haben es uns eher angetan.
Ich glaube, es liegt doch daran, dass ja wirklich diese Änderung gerade stattfindet in der Industrie allgemein bei den Games oder bei der Games-Entwicklung. Nämlich, dass man immer weniger, egal ob das jetzt AAA, AA oder Indie ist, weniger auf diese Riesenprojekte setzt, weil die einfach so riskant sind und weil man gelernt hat, dass man mit kleineren Projekten, die man vielleicht nur ein paar Monate entwickelt mit einem kleinen Team, viel größeren Impact haben können und auch millionenfach sich verkaufen können. Und dann fragt man sich natürlich zu Recht, warum braucht es denn diese Riesen überhaupt? Und das ist interessant, das zu beobachten. Einerseits ist es ja cool, weil dann mehr rauskommt, auch mehr experimentiert wird mitunter, wenn man sich's leisten kann, wenn man mehr released und das günstiger ist als das eine Riesenspiel. Aber irgendwie mache ich mir schon noch ein bisschen Sorgen um dieses schöne, große, klassische AAA-Singleplayer-Spiel.
Ja, obwohl, man muss da jetzt ja ein bisschen was sagen. Geoff Keighley hat ja eben genau das, was du gerade gesagt hast, so in seinen Ausführungen da irgendwie so ins Zentrum gerückt. Er hat gesagt, ja, wir leben in Zeiten, wo kleine Teams das Große erreichen können, eben genau wie du gemeint hast. Und als Beispiel hat er eben Claire Obscure genannt. Und ja, da kann man ja jetzt wirklich sagen, was man will. Das ist halt eh ein gutes Spiel, etc., etc. Aber tut mir sehr leid, in meiner Welt ist das kein kleines Spiel. Das ist halt, das wäre halt halt vor noch 5 oder 6 Jahren eigentlich eh ein normales AAA-Spiel gewesen, dass in der Zwischenzeit das alles so unglaublich ins Perverse explodiert ist mit Budgets von, keine Ahnung, eben GTA 6 hat das Budget von $1 Milliarde wahrscheinlich. Das ist ja das Kranke, das ist nicht der Normalfall, der halt jetzt sich wieder auf originelle Art und Weise ändert, sondern es ist eigentlich so, dass hier ein Exzess mehr oder weniger sich vielleicht wieder normalisiert dadurch, dass eben ein ganzer Haufen Firmen bankrott gehen und ein ganzer Haufen Menschen ihre Arbeit verlieren. Das ist jetzt nicht etwas, worauf man jetzt unbedingt, worüber man sich freuen kann. Hurra, der Wahnsinn ist irgendwie endet in der Katastrophe, wenn man so will. Und jetzt wird es wieder anders. Ich glaube, das ist eine nötige Korrektur. Und ja, ein Indie-Spiel, an dem 100 Leute mitgearbeitet haben, das ist keins mehr.
Ja, 100 Leute waren es, glaube ich, nicht. Aber eben, egal, man muss vielleicht auch wirklich andere Kategorien finden und zu sagen, was ist Double A oder was ist quasi das der Mittelbau und was ist eben, und GTA 6 auf der anderen Seite ist ja ein Ausreißer, wo es ja keinen Vergleich gibt.
Ja, eben. Aber eben, es geht auch darum, dass es hier auch, dass immer wieder verschwiegen wird, dass die ganzen outgesourcten Arbeitskräfte ja überhaupt nicht irgendwie hier mit eingerechnet werden. Es werden Spiele als Singleplayer, als Single-Solo-Dev-Spiele verkauft, die es halt nicht sind. Blueprints zum Beispiel, ein großartiges Spiel, das sicher der Vision eines einzelnen Mannes irgendwie zu verdanken ist. Aber an dem Spiel haben halt trotzdem Dutzende Menschen mitgearbeitet, auch wenn halt die Vision in der Hand eines einzigen Entwicklers gelegen ist. Das ist kein Solo-Projekt, kein klassisches.
Ist auch ein bisschen eigentlich ein fast unsympathischer Marketing-Kniff, dass man dann immer diese eine Person vorschickt.
Es ist der Genie-Kult halt wieder oder das Auteurtum halt wieder in anderem Gewand und ja, das muss man halt mögen.
Gut, aber kommen wir, Rainer, zu den Vorschlägen, den Kuratierungen, die wir hier euch anbieten wollen. Wir haben jetzt einmal, was diese ganzen Showcases betrifft, jeder hat 3 Spiele mitgebracht. Ich fange einfach mal an mit Ball Pit, oder es heißt eigentlich Ball X Pit von Kenny Sun. Das ist ein Indie-Game-Designer, der auch so immer recht coole experimentelle Spiele released. Kenny Sun und Team. Ball Pit ist deswegen cool, weil es geht um Bälle, so Art Flipper-mäßig ein bisschen. Es ist eigentlich so ein Vampire Survivors-Spiel, so ein wenig, wo man von so vertikal von unten nach oben sich arbeitet und da sind immer so quadratförmige Monster und man schießt automatisch die Kugeln. Oder man kann sie, glaube ich, auch manuell schießen. Und man gradet immer wieder ab. Schnellere Kugeln, stärkere Kugeln, andere Kugeln und so weiter. Kugeln. Ball Pit von Devolver. Da gab es auch so ein absurdes Devolver, sehr bekannt dafür bei diesen Showcases, immer so, wie soll man das nennen, Rainer?
Ein
so
Trash-Rahmenprogramm
zu machen. Und in dem Fall haben sie, glaube ich, wirklich nur dieses Ball Pit vorgestellt und sonst gar nichts und haben dazu so ein absurdes 10-minütiges Video aufgenommen, wo dann jemand, ein indischer Schauspieler, glaube ich, diesen Kenny Sun gespielt hat, der eigentlich Asiate ist, von dem sie, I'm Kenny Sun and I made this game, und dann machen sie so Sketches und dann gibt's ja, und lustigerweise dann eh so, I made this game alone, und dann sieht man andere Schauspieler, die dann sagen so, na, wir sind aber auch noch da, wir haben auch mitgearbeitet. Also ist hier ganz lustig, könnt ihr euch gerne ansehen auf YouTube. Ball X Pit heißt das Spiel. Ich habe die Demo gespielt. Es ist durchaus witzig. Es ist auch immer lustig wieder, dass es Devolver schafft, eigentlich kleine Spiele mit so einem Rundherum-Programm, das irgendwie so witzig zu vermarkten, dass man sich denkt so, org, aber das Spiel ist nett, aber es ist auch nichts Riesiges. Es ist auch ein gut. Mit Schmäh geht schon einiges, ne?
Ja, das ist uns auf jeden Fall sympathischer. Eben Devolver sowieso, die gehören immer noch zu den Guten, auch wenn sie natürlich auch schon wahnsinnig riesengroß sind. Also Indie-Publisher, das ein Oxymoron, wenn man so will, eigentlich ein Wort, das sich auflöst in sich in gewisser Weise. Ich glaube, ich habe jetzt auch einen Vorschlag mitgenommen. Ich merke gerade, ich bin hier wirklich viel mehr auf der Hochglanzebene verblieben und ich lasse mich einfach leicht von Bling ablenken, und wenn irgendwo ein Eichhörnchen vorbeihuscht, dann fange ich an, dem nachzuschauen. Ja, der Fall, mein Case in Point ist halt, mich hat trotzdem, du wirst jetzt gleich das, ich weiß, dir gefällt das nicht so, ich habe Ill interessant gefunden. Ill ist wirklich, das wirst du nicht spielen, ich weiß schon.
Ich habe den Trailer gesehen.
Ja, das ist ein fotorealistischer Horror-First-Person-Shooter, in dem man halt irgendwie so in extrem grimy und grindigen Fabrikshallen voller Rost und Schleim gegen nackte Grusel-Body-Horror-Monster antritt. Also alles, was Robert Glashüttner nicht unbedingt so zu seinen Leib- und Magenspeisen zählt. Ich allerdings schon, mir hat das recht gut gefallen. Ich gebe es jetzt zu, ich bin hier leicht zu beeindrucken. Ich muss allerdings sagen, das wird von Mundfisch herausgegeben. Das ist das Studio, das Atomic Heart letztes Jahr gemacht hat. Das war ja durchaus in der Kritik und ist immer noch in der Kritik, als sehr Russland-staatsnah zu sein. Da sind Oligarchen dran beteiligt, auch wenn die Firma zum Großteil auf Zypern sitzt inzwischen. Atomic Heart, dieser First-Person-Shooter
mit Bayerischer... Ist ja auch ein zweiter Teil erschienen. Also
da
ist
kommt ein zweiter Teil,
oder?
Ganz genau. Ja. Das ist ja auch von den russischen Streitkräften tatsächlich mehr oder weniger offiziell und mehr oder weniger mit Wissen und Duldung von Mundfisch irgendwie für Propagandazwecke verwendet worden. Das ist ist ein Spiel, das eben aus dieser Ecke kommt, aber ich muss schon sagen, ich bin rein jetzt von den Schauwerten durchaus beeindruckt. Das schaut wirklich cool aus. Du hast den Trailer ja gesehen.
Kann man, ich habe den Trailer angesehen. Also ja, es ist halt super grindig, quasi hochglanzgrind. Was ich interessant fand, ist, dass es ja eigentlich ein Actionspiel ist. Also so irgendwie so Horror und Jumpscares hat mir das nicht ausgesehen. Es ist eher so ein, die kommen alle auf dich zu und du musst ihnen halt die ganzen Gliedmaßen von dem entstellten Körper schießen.
Ich bin mir nicht ganz sicher, inwieweit man diesen Trailern hier glauben darf, weil ich erinnere an Scorn, das war ja vor ein paar Jahren auch ein Spiel, das, wenn man so will, ein bisschen in die ähnliche ästhetische Ecke gegangen ist, halt mit viel mehr Giga. Das jetzt, es kann durchaus sein, dass das ein Actionspiel wird, so wie es die Trailer jetzt momentan anscheinend so andeuten, aber es kann natürlich auch sein, wenn es so aufwendig ist, dann rechne ich mal, grafisch meine ich, dann rechne ich mal eher damit, dass es vielleicht eher mit weniger Gegnern und mit eher so choreografierten und wirklich sehr genau inszenierten Encounters zu tun hat. Sprich jetzt nicht so wie ein Quake oder wie ein anderer Shooter, der halt irgendwie durch die Technik eben tatsächlich so das möglich macht, sondern halt wirklich eher klaustrophobisch, kleinere Setpieces etc. Ja, man wird sehen. Ich werde mir das auf jeden Fall gern anschauen, weil ich habe einen Hang zum Grind, was First-Person-Shooter betrifft. Das stört mich eigentlich überhaupt nicht. Ja, hat mich durchaus beeindruckt, kann man sagen.
Möchtest du gleich weitermachen, Rainer, weil das andere Spiel oder eins der anderen Spiele, die du herzeigen willst, ist End of Abyss und das ist ja auch ein bisschen ein Horrorspiel, hat einen anderen Look allerdings.
Absolut, und zwar kommt das von den Teams, die sich teilweise mit Little Nightmares einen Namen gemacht haben.
Das mag ich ja mehr.
Section 9, genau, schwedische, ja, so Semi-Indies, würde ich mal sagen, und auch das hat eine Ästhetik, die halt wirklich sehr stark von dieser Industrial Science-Fiction die Aliens den zweiten Teil zum Beispiel gespielt haben oder eben Abyss ist wirklich ein gutes Schlagwort hier, eben so diese Unterwasser-Ästhetik auch von diesem James Cameron-Blockbuster aus den 90er Jahren. Man weiß jetzt noch nicht recht viel, worum sich die Story drehen wird. Es schaut auch ein bisschen horrormäßig auf jeden Fall aus. Man ist hier im Dunkeln unterwegs und was ich wirklich interessant gefunden habe dran, jeder, der Inside gespielt hat, dieses dänische Cinematic-Platformer-Ding, und zwar der es bis zum Schluss gespielt hat, der wird in diesem Trailer ein paar, ja, sagen wir mal so interessante, gruselige Déjà-vu-Momente haben. Ich darf es jetzt nicht spoilern. Ich weiß, das Spiel ist schon alt, aber ich mag den Schluss einfach nicht kaputt machen von Inside hier, weil ich über End of Abyss gesprochen habe. Schaut euch End of Abyss den Trailer an. Das Ganze schaut für mich zumindest wie etwas aus, das ich sehr gern spielen werde.
Genau, sehr stimmungsvoll auch und wie gesagt ein durchaus anderer, durchaus ein bisschen advanceder Look,
ja,
in Sachen Geschmack als das Mundfisch-Game.
Kann ich nicht widersprechen, ja.
Ich habe auch noch mitgebracht ein Spiel von Double Fine Productions. Double Fine, das sind die, die Psychonauts gemacht haben. Psychonauts feiert ja seinen 20-jährigen Geburtstag. Genau, Tim Schäfer, der früher die LucasArts-Spiele gemacht hat, wie zum Beispiel Full Throttle. Von diesem Team, wie gesagt, die gibt es auch schon seit über 20 Jahren, die haben Anfang der Nullerjahre begonnen, eben hat sich Tim Schäfer ein kleines Team gesucht, um sich eben selbstständig zu machen. Die machen jetzt Keeper, ganz simpler Name, Keeper. Und das ist ein wundersam surreales Spiel, wo man einen lebenden Leuchtturm spielt, der durch eine, wie gesagt, sehr surreale, verschnörkelte, schrullige Welt läuft und von so einem Vogel begleitet wird, der ein bisschen ausschaut wie so ein alter Papagei oder so. Und ja, das ist irgendwie so eine ungewöhnliche Freundschaft und generell ungewöhnliche Wesen, die ungewöhnliche Dinge treffen. Sieht sehr vielversprechend aus. Ich kann euch den Trailer von Keeper von Double Fine sehr ans Herz legen. Und du bist ja, glaube ich, auch ein Fan von Double Fine.
Ja,
oder
absolut.
Halt immer wieder interessant.
Absolut,
oder?
Genau. Und mir fällt gerade jetzt was auf, auch wenn ich jetzt so die restlichen Spiele, die wir jetzt noch vorstellen werden, hier auf dem Monitor vor mir so sehe. Es ist jetzt nicht überraschend, würde ich mal sagen, für euch da draußen und für uns eigentlich auch nicht. Aber na klar, wir haben ein Faible für Spiele mit ungewöhnlicher Ästhetik, würde ich mal sagen. Den reinen Hochglanzrealismus, der gefällt uns beiden nicht mehr so gut, weil eben sowohl auch Double Fine als auch die beiden Spiele, die ich bis jetzt genannt habe, die sind ja doch in gewisser Weise vom Art-Design her ein bisschen außergewöhnlich, würde ich mal jetzt irgendwie so sagen. Ill vielleicht noch am wenigsten, aber eben Double Fine ist ja berühmt dafür, eben wirklich diese Stilisierung und diesen Comic-Look und eben das Whimsy, würde ich mal sagen, irgendwie in seine Grafik hineinzubringen. Und ja, das ist vielleicht auch ein bisschen, vielleicht war es auch abzusehen, jetzt wo halt der Fotorealismus einfach zu erreichen ist, die Unreal Engine 5, die ist ja quasi die Fotorealismus-Engine schlechthin, da wird vielleicht das Art-Design wieder wichtiger. Ja, ich hoffe, dass Gott das hört, was ich gerade gesagt habe. Ja.
Der Game-Gott oder so, die Game-Göttin. Ja, Keeper, wie gesagt, cooles Spiel. Ja, auf jeden Fall, was du sagst, Rainer, ich oder wir sind große Fans von ungewöhnlichen Konzepten, ungewöhnlichen auch Art-Styles, oder? Und das ist, glaube ich, ein Paradebeispiel dafür, wie man es mal anders macht. Und es ist natürlich gar nicht so, aber das ist immer die große Herausforderung in
der Kunst. Ja, das ist schwierig, ja.
Und in der Kulturproduktion, dass man eben auch visuell und mit anderen oder ungewöhnlichen Ideen und Experimenten heraussticht.
Fotorealismus ist ja das Langweiligste.
Ist das eigentlich Langweiligste, ja. Genau. Ich mache jetzt noch weiter mit einem dritten Spiel, bevor der Rainer sein drittes Spiel vorstellt. Wie gesagt, wir haben jetzt jeder drei Games ausgesucht aus den vielen Showcases, wo eben ja dutzende Spiele präsentiert wurden. Ein Spiel, worauf ich mich sehr freue, heißt Hela, H-E-L-A. Und das ist ein entzückendes Spiel, wo man eine Wandermaus spielt. Eine realistisch aussehende Maus, die allerdings auf zwei Beinen herumläuft, einen kleinen Rucksack trägt mit Ohren und mit dem Rucksack kann die Maus und seine Freunde und Freundinnen auch herumfliegen. Das klingt jetzt wie ein kindisches Spiel mit viel bunt und viel kitschig, ist es aber nicht. Seht euch den Trailer unbedingt an. Hela, dass die Maus fährt auch auf einem Skateboard und löst arge Rätsel und sie spielen mit Äpfeln und
ja, Vorsicht, das ist die Einstiegsdroge ins Furrytum, ihr seid gewarnt.
Nein. Wie gesagt, es ist überhaupt nicht kitschig, es ist überhaupt nicht überzeichnet. Die Mäuse sehen irgendwie aus, wie Mäuse halt aussehen. Hier ist ein großes Moose, wahrscheinlich ist man hier irgendwo in Schweden. Herrlich.
Ein großes herrlich. Moose, also für die, ein die Moose. Nicht Englisch sprechen, ja. Das ist ein Elch.
Ein großer Elch, genau. Ein Moose ist so ein schönes Wort, finde ich.
Hast du vollkommen recht. Ich habe noch eins mitgebracht für euch, das ich am Schluss noch hier anhängen möchte. Und zwar, ja, jetzt geht es in eine ganz andere Richtung. Nämlich, nicht, dass es heißt, der Siegel, der bringt immer nur den düsteren Horrorschmonz hier ran. Nein, Felt That Boxing, das ist ein Spiel, wenn ihr ein bisschen was angeschaut habt, ist euch das sicher auch ins Auge gestochen. Nämlich, das ist ein Boxspiel. Ich glaube, es ist so ähnlich wie Mike Tysons Punch-Out aus den 90er Jahren, falls das noch wer kennt.
80ern, oder?
80er Jahren sogar. Nur halt mit wirklich wunderbar designten Muppet-Figuren. Ich glaube, den Satz, den müsst ihr euch nochmal anhören. Ein Punch-Out mit Muppet-Figuren. Das gab's noch nie. Sieht wirklich genauso toll aus, wie ihr euch das jetzt vorstellt. Schaut euch unbedingt den Trailer an. Ich möchte das sofort jetzt spielen. Ich möchte diesen kleinen haarigen Muppet dabei begleiten, wie er andere große haarige Muppets im Ring zu Boden schickt und in den Trainingsmissionen hier tatsächlich einfach die Klomuscheln auspumpt. Ja, es ist von vorn bis hinten schräg. Felt That Boxing. Ich hoffe, dass das ein großer Hit wird und ich hoffe, es wird so toll
wie der Trailer. Weil eben man weiß überhaupt nicht, was man spielerisch eigentlich da tut und so.
Es gibt wenig Gameplay-Szenen, aber es schaut so cool
aus. Aber der Trailer an sich ist schon ein Gewinn und wie das Spiel auch immer wird, der Trailer ist hervorragend. Ja, es ist eben Klappmaulpuppe und ein kleines schmächtiges Püppchen möchte zu einem großen Boxer werden.
Ein Flimsy Puppet, wie es so schön heißt. Ja, es ist, glaube ich, ganz toll. Felt That Boxing, das war eins der Spiele, die halt in mir wirklich so, eine der Ankündigungen, die in mir so diese Vorfreude geweckt haben. Ja, mein kaltes, versteinertes Herz hat sich ein bisschen erwärmt.
Das auch bei uns ist das möglich, liebe Menschen.
Ja, manchmal.
Es wirkt nur so, als wären wir so überernst immer. So, genau. Und jetzt schreiten wir hier im FM4 Game Podcast von den Showcases und von den Reveals, also den Vorstellungen der Spiele, die es ja in den allermeisten Fällen noch gar nicht gibt, weder als Spiel noch als Demo. Das Ball Pit von vorher war eine Ausnahme, da gibt es jetzt schon eine Demo. Schreiten wir weiter zum Steam Next Fest. Über 2500 Demos von Spielen, die es noch nicht gibt, kann man sich in diesem Meer an Vielfalt versuchen zurechtzufinden. Wir haben es wieder versucht und haben euch wieder ein paar dieser Demos mitgebracht, die wir auch schon gespielt haben. Das Steam Next Fest ist schon immer eine schöne Sache, oder? Also auch, obwohl es natürlich auch ein bisschen eine Überforderung ist.
Ja, es ist die gleiche Überforderung, nur wie gesagt, wie vorher schon erwähnt, was ich halt sympathischer dran finde, ist, da kriegt man was in die Hand, dann kann man es ausprobieren. Das ist halt nicht nur ein CGI-Trailer, der halt dann vielleicht ein mittelmäßiges Spiel verbirgt. Man kann das ausprobieren, das ist die Rückkehr der Demo, darüber haben wir schon gesprochen. Ich glaube, wenn ihr einfach ein paar Stunden Zeit habt innerhalb der nächsten Woche, es läuft ja noch bis 16. Juni, dann schaut euch, grabt euch da ein bisschen durch. Und ja, wir haben jetzt da nochmal, ich glaube, die können wir jetzt nur ganz kurz irgendwie hier ein bisschen
ansprechen. Wir haben nicht mehr super viel Zeit, aber wir haben auf jeden Fall Zeit für jedes Spiel ein paar Sätze zu sagen. Möchtest du starten?
Ich beginne gleich mit dem einzigen Spiel, das ihr eigentlich hier spielen müsst. Und zwar, wir haben hier öfter schon darüber gesprochen, es gibt eine Demo zu Baby Steps. Das ist das Spiel von Bennett Foddy und Gabe Cuzzillo. Das ist der mit Ape Out, mit dem Affenmusikspiel. Und in dem steuert man einen ja mit 30er, der es, sagen wir mal so, bislang nicht ganz auf die Reihe gebracht hat, einen Fuß vor den anderen zu setzen im Keller der Eltern. Ja, Klischee. In diesem Spiel ist er gezwungen, weil er plötzlich in einer Fantasiewelt landet und dort wirklich buchstäblich in einem Walking Simulator. Wir müssen jeden einzelnen Schritt des Guten auf den Berg nach oben irgendwie bringen. Er ist hier gekleidet in so einen großen Babystrampler. Das Ganze ist wirklich sehr absurd. Und ich finde ja, das Gameplay, wer Bennett Foddy kennt, Getting Over It with Bennett Foddy, der weiß schon ein bisschen, worauf er sich einlässt. Da geht es wirklich, ja, da geht es um Frustration auch ein bisschen.
Es ist Slapstick.
Es ist Slapstick und das Lustige dran finde ich ja, das Gameplay ist einerseits makellos, aber andererseits ist wirklich auch der Humor des Spiels, der halt in so relativ kurzen Cutscenes, in Gesprächen, die Figur halt, die trifft halt da immer so andere, mehr oder weniger absurde Bewohner dieses Bergs, auf den man rauf muss. Es hat eine ganz eigene, seltsame, schräge und mir wirklich sehr gut gefallene Art von seltsamen Peinlichkeitshumor. Das ist ja ein eigenes Genre, würde ich mal sagen, irgendwie so, wo man wirklich so beim Zuschauen sich so denkt.
Ich freue mich so sehr, dass jetzt zum ersten Mal es ein Bennett-Foddy-Spiel gibt, das quasi eine Geschichte, eine Narration hat und Figuren hat. Und das ist super, super, super. Das kommt schon raus am, ich glaube, 8. September.
Ja, genau.
Das heißt, das kann man sich auf jeden Fall vormerken. Spielt die Demo, freut euch drauf. Das ist fantastisch.
Es ist ein großartiges Spiel. Ich glaube, ich kann es jetzt schon sagen, wenn es nur so halb so gut wird, wie die Demo jetzt inzwischen schon war. Man kann in der Demo erstaunlich viel herumwandern und man kann den Berg wieder runterrutschen und es ist wirklich zum Lachen. Das ist für mich so das Highlight des bisherigen Steam Next Fest gewesen. Allerdings habe ich nicht alle 2500 Demos schon durchgespielt, muss ich sagen.
Was ich gespielt habe, das Demo von Consume Me von Jenny Xiao Hisa. Das ist eigentlich eine Quereinsteigerin, die, glaube ich, mit Games vorher wenig zu tun hatte. Und das ist ein buchstäbliches Slice-of-Life-Game, nämlich ihr eigenes Leben, wo sie erzählt von ihrer Jugend, wo sie ein bisschen übergewichtig war und versucht hat, immer mit Diäten und der strengen Mutter dem Ganzen irgendwie Frau zu werden und wieder abzunehmen. Und dass das sehr durchwachsen funktioniert oder auch nicht funktioniert, kann man eben in Consume Me in der Demo schon spielen. Das ist übrigens ein Spiel, das beim IGF, beim International Games Festival ausgezeichnet wurde. Glaube ich, hat den großen Preis gewonnen, glaube ich, noch einen zweiten Preis. Ein sehr cooles Spiel, wo man hier auch sieht, die Figuren sind sehr witzig gezeichnet, also eben die Hauptfigur und die steht auf, Zähne putzen und dann kann man sich entscheiden, snackt man im Kühlschrank was oder versucht man irgendwie ein Fitnessmagazin zu lesen, dann kommt wieder die böse Mutter. Also es ist irgendwie so ein Wirrwarr an lustigen Minigames und kleinen Dingen, die man machen muss.
Zwei Coming-of-Age-Spiele von uns hier eigentlich.
Eigentlich schon, das ist bestimmt irgendwie. Ja. Baby Steps ist auch Coming-of-Age in gewisser Weise. Consume Me, große Empfehlung. Wie gesagt, kann man sich auch auf jeden Fall wishlisten. Ist auch ein ungewöhnliches Spiel und auch sehr kurzweilig. Also es ist immer so ein bisschen so WarioWare-mäßig. Also ein Ding und da und kann man auch hingehen und jetzt muss man da quasi wieder den Freundin anrufen oder einen SMS schreiben oder was auch immer.
Ja, das klingt wie ein klassisches IGF-Gewinnerspiel, muss ich mal sagen, bis hin zum Detail, dass es zum Zeitpunkt der Auszeichnung noch gar nicht erschienen war, oder?
Ja, aber das ist ja auch okay. Man kann ja die Dinge sich auch vormerken. Deswegen gibt es ja die Wishlists. Ein zweites Spiel, ich mache gleich weiter, ist Herdling, also die Herde, Herdling, quasi die Figur, der Mensch, die Person, die eine Herde steuert, von Okomotive, das ist ein Studio aus der Schweiz, die ja diese Fahr-Spiele gemacht haben, Fahr, Loan, Sales und so weiter, wo es immer um diese mysteriösen großen Maschinen geht. Und jetzt in Herdling geht es aber nicht um Maschinen, sondern es geht um so große Büffel, die man ist so eine Spielfigur, so ein junger Mann oder ein Teenager, ist nicht ganz klar, der irgendwie unter der Brücke schläft, ist er obdachlos, man weiß es nicht. Und dann wird es auf einmal total magisch. Also man ist in einer Großstadt und da sind diese Büffel und man kann diese Büffel irgendwie zähmen und dann kann man mit den Büffeln und durch die Gegend. Es ist total cool und es ist so ein Spiel, was ohne gesprochene oder geschriebene Sprache auskommt und wo man wirklich nur durch so Gesten und durch wundersame Umgebungen sich quasi so, es öffnet sich immer mehr und wird auch immer wundersamer und so, ganz, ganz cool. Herdling von Okomotive.
Ja, Okomotive wirklich, die sind für mich so ein bisschen ein Geheimtipp, was Cinematic Platformers betrifft. Die ersten beiden Spiele von ihnen eben Far, Lawn Sales und das zweite auch dazu, die stehen für mich so fast ein bisschen auf derselben Stufe wie Playdead, was ich vorher schon erwähnt habe mit Inside und Limbo. Also falls ihr die noch nicht kennt, die holt auf jeden Fall gern nach. Oder ihr spielt halt einfach wirklich die Demo zu Herdling und lasst euch davon überzeugen. Ich habe jetzt auch noch zwei Spiele mitgebracht und ich bemerke gerade zwei Demos. Ich bemerke gerade, ich falle dann doch wieder ins Horror-Klischee zurück. Ja, tut mir leid, so bin ich halt. Ich bin halt in den 90er Jahren von...
Aber du hast ein Image, das ist doch gut.
Von der viel zu frühen Sichtung von James Camerons Aliens verdorben worden für die Zukunft. Apropos Xenopurge, das ist die zweite Demo, die ich euch vorschlagen möchte. Die schlägt genau in diese Kerbe. Das war eine tolle Überleitung, danke. Nämlich, falls ihr euch an Aliens von James Cameron noch erinnert, das ist der mit den Space Marines, wo es halt nicht mehr ein Alien gibt, sondern ganz viele. Da gibt es ein paar Szenen, wo der Trupp von Marines von einem Operator hinten aus der sicheren Distanz quasi angeleitet wird und der hat die alle auf dem Monitor und schickt die da unten mehr oder weniger ins Verderben. In Xenopurge spielen wir diesen Operator und haben vor uns nicht die wirklichen schleimigen Aliens, sondern eben nur diese Bildschirme. Das ist eine Spielidee, die mir immer sehr gut gefällt. Das Ganze ist eigentlich eine Mischung aus Echtzeitstrategie und Auto-Battler, habe ich mir sagen lassen. Ich habe es schon gespielt ein bisschen. es spielt sich wirklich zum Fingernägelkauen spannend. Es ist wirklich so, dass man auch, wenn man hier kaum oder vielleicht gerade, weil man eben nicht direkt eingreifen kann, sondern nur Befehle erteilt, es hat wirklich genau die Atmosphäre aus dem Film und ja, eine der Figuren, die man in der Demo steuert, heißt sogar Hicks. Na, wenn das kein direktes Zitat an Alien ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, große Empfehlung, nicht nur an eben Science-Fiction-Horror-Fans, sondern das ist wirklich ein spannendes neues Spielkonzept, das mir besonders gut gefallen hat.
So, ich habe jetzt auch noch einen letzten Vorschlag für euch, was die Demos des Steam Next Fest betrifft, und zwar das Spiel mit dem vielleicht großartig absurdesten Namen Yo. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wie sieht ein großes Umlaut O, also ein großes Ö und zwei kleine O aus? Sieht ein bisschen aus wie eine Raupe, oder? Und darum geht's. Yo ist ein Spiel von Nama Takahashi. Das ist ein sehr talentierter Designer, japanischer Designer, Game Designer, der Elecate gemacht hat vor 4 Jahren. Das ist auch so ein Puzzle-Plattformer, auch sehr coole Retro-Vibe, sehr bunt, sehr 8-Bit-y, sehr cool gemacht. Und in Yo spielt man eben eine Raupe und die ist eigentlich nur ein Kopf, aber sie bekommt immer mehr Einheiten, damit sie eben zur Raupe wird. Und diese Einheiten sind Bomben. Und mit den Bomben bewegt man sich fort.
Centipede trifft Bomberman, würde ich sagen.
So, oder? Ein bisschen, ja, genau. Das heißt zum Beispiel, ihr könnt euch vorstellen, am Anfang hat man nur eine Bombe, drückt man auf den Bombenknopf und dann explodiert die Bombe und man wird in die jeweilige Richtung geworfen. Also wenn man auf der Bombe steht, wird man nach oben geschossen. Wenn man links neben der Bombe steht, wird man nach links geschossen und so weiter. Also total einfaches Prinzip, aber wirklich sehr, sehr elegantes Design. Wirklich, wirklich cool. Ö-O, also ein Umlaut O und dann zwei, also
wie wird das Nama Takahashi selbst wohl aussprechen? Ja, auf der ganzen Welt sind Umlaute beliebt, allerdings nicht gern zum Aussprechen, sondern eher nur so.
Und JapanerInnen mögen ja Deutsch und Umlaute so gerne.
Das wissen wir alle natürlich. Ich habe vielleicht zum Abschluss dieser Empfehlungsrunde von Demos des Steam Next Fests noch eins, das ein bisschen alle Hochglanzfreundinnen und Freunde von euch noch ansprechen wird, nämlich Hell Is Us. Wenn ich das zusammenfassen müsste in ein paar Schlagworte, würde ich sagen, das ist ein bisschen Death Stranding trifft Returnal, trifft Dark Souls. Das Ganze ist ein Science-Fiction-Horror-Spiel in einem recht, würde ich mal sagen, originell gestalteten, seltsamen Paralleluniversum. Man ist hier irgendwie unterwegs in Ruinen und kämpft mit futuristischen Schwertern gegen recht surreale Monster. Und es lebt von seiner Atmosphäre und ist... Eigentlich hat es mich recht positiv überrascht.
Man kämpft immer mit dem Schwert.
Man kämpft mit dem Schwert, man hat auch eine Drohne, die dabei ist. Wie gesagt, ich habe die Schlagworte eben Returnal und Death Stranding hier irgendwie eingeworfen, die jetzt ein bisschen so die Atmosphäre irgendwie verdeutlichen sollen. Aber es ist eher ein Souls-like mit Rätselelementen. Schaut euch das an, zahlt sich aus, ist eins der, ja, würde ich mal sagen, so Double-A-Spiele, wie ich ganz gern auch mehr hätte. Das ist jetzt nicht unbedingt, das bricht jetzt keine neuen Pixel- und Polygon-Rekorde, aber ist wunderschön anzusehen und ja, auf das freue ich mich auch schon.
Wunderbar, das waren jetzt, wie gesagt, einige Vorschläge von uns in Bezug auf die aktuellen Demos, die es beim Steam Next Fest gibt. Wir werden die ganzen Titel von diesen Demos, die wir euch jetzt vorgestellt haben und auch von den Reveals, über die wir davor gesprochen haben, in die Shownotes packen, aber wir können keine Links dazu geben, sonst artet das aus und dieses Kommentarfeld ist nicht groß genug. Das heißt, bitte sucht euch dann, wenn ihr den Titel habt, das manuell heraus. So, und zum Abschluss dieser Folge des FM4 Game Podcasts am Wochenende, sprich am 14. und 15. Juni, gibt es in Tirol, konkret in Telfs, das Gamers Heaven. Wenn ihr schon mal in Wien bei der Game City wart, das ist sehr ähnlich, nur eben in Tirol, in Telfs in Tirol, eben um ein bisschen auch die geografische Bandbreite anzubieten. Ich war noch nicht dort, ich glaube letztes Jahr gab es das schon. Es ist sehr vielseitig, es werden Spiele präsentiert, es werden viele Communities präsentieren sich selbst, es gibt Cosplay-Paraden, alles mögliche. Sehr vielseitig und vielschichtig. Gamers Heaven. Ja, das war's von uns. Rainer, hast du Famous Last Words? Was wirst du jetzt noch spielen? Das ist vielleicht eine gute Frage. Was hast du in deiner Demo-Liste drinnen, was du noch nicht gespielt hast?
Ja, ich glaube, ich werde tatsächlich noch ein bisschen Baby Steps weiter ansehen, weil ich habe auf diesem Berg in der Demo noch nicht alles gesehen und ja, es ist einfach wirklich sehr lustig.
Genau, und ich werde noch spielen Clover Pit. Das ist ein Future Friends Spiel von italienischen Entwicklern von Panic Arcade.
Das jetzt hat er noch ganz reingeschoben.
Jetzt haben wir noch was reingeschoben. Sorry. Es ist, ganz kurz noch, es ist Horror meets Gambling.
Okay.
Weil Gambling ist Horror.
You had me at Horror.
Das ist eigentlich das perfekte Schlusswort. Danke für euer Interesse. Das war der FM4 Game Podcast für diese Woche. Bis zum nächsten Mal.
FM4 Game Podcast. There's a million things I can
Baby ist dann wieder traurig, weil sie und Baby ist dann wieder traurig, weil sie mich so selten sieht. Ich schreibe, dass sie mich so vermisst. Ich frage, wann wir uns wiedersehen. Sehr schwer, Baby, ich hoffe, du kannst verstehen. Du bist nicht mehr Priorität für mich. Ohne Herz und so Brick, yeah. Yeah, und sie kommt aus der Innenstadt. Yeah. Ich häng ab im Innenhof. Dip, Stage, ja, die Movie links, rechts. Yeah, hol mir noch ein Pad. Yeah, die Nachricht wurde gelesen, aber ich glaube, sie macht das Ex. Please, always my time. Yeah, verschwende nicht meine Zeit. Yeah, sie stellt so viele Fragen, als ist sie die Polizei. Yeah, und die kleine beißt, yeah. Ich bin auf High, yeah. Stücke MS-Spray, yeah. Pupillen wieder breit, yeah. Baby, mein, ich scheu's und gehen, yeah. Dass ich schon hab, yeah. Zu viele Scheine schon verteilt, yeah. Ist ja nur Zeilen, yeah. Dass ich besser weiß, yeah. Repara overnight, yeah. Baby, ich keep it simple, yeah. Schwarze Air Force Nike. Und Baby ist schon wieder traurig, weil sie mich so selten sieht. Ich schreibe, dass sie mich so vermisst. Ich frage, wann wir uns wiedersehen. Sehr schwer, Baby, ich hoffe, du kannst verstehen. Du bist nicht mehr Priorität für mich. Ohne Herz zerbricht, yeah. Yeah, und sie kommt aus der Innenstadt. Yeah. Ich häng ab im Innenhof. Dip, Stage, da die Movie links, rechts, yeah. Hol mir noch ein Pad, yeah. Die Nachricht wurde gelesen, aber ich glaube, sie macht das Ex. Please, always my time, yeah. Verschwende nicht meine Zeit. Yeah, sie stellt so viele Fragen, als ist sie die Polizei, yeah. Und die kleine beißt, yeah. Ich bin auf High, yeah. Stücke MS-Spray, yeah. Pupillen wieder breit, yeah. Ich mein, ich scheu's und gehen, yeah. Es ist schon halb, yeah. Zu viele Scheine schon verteilt, yeah. Ich wollte es dir nur zeigen, yeah. Dass ich besser weiß, yeah. Repara overnight, yeah. Baby, ich keep it simple, yeah. Schwarze Air Force Nike.
Eine kleine Welt.
In der Remember.
Freitag on the Decks.
Aras Back-to-Back Jaden Mess.
Es ist bunt, es ist laut.
Functionist.
DJ Jojo.
Und der Samstag.
Hosted by
Slashy Disco.
Wow, wow, wow. Ist ja Wahnsinn.
Gewinn Tickets bei uns.
Für die FM4 Lido Nights. 27. und 28. Juni ab 22 Uhr.
Remember Passage Linz.
Es ist alles dabei.
Alle Infos auf unserer Website.
At Radio. FM4.
Hallelujah.
Peace. Sleepless.
Much love.
Yeah.
Oh yeah. All the love and all the music here on FM4 Sleepless. I'm Robin Lee and this is Vela Prana.
I'm
4, Sleepless.